Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Mein heutiger Interviewgast ist Barbara Günthardt-Meyer. Barbara war bis 2023 Leiterin der strategischen Kommunikation im eidgenössischen Departement, wir sind ja französisch, wollte ich gerade sagen, nein, wir sind schweizerisch, im eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten. Des Weiteren ist sie Unternehmerin und Inhaberin des Beratungsunternehmens Günthardt Politumsetzung GmbH. Als Stadträtin und Regierungsmitglied von Winterthur verantwortete sie 8 Jahre lang die politische und fachlich-juristische Ausrichtung, Kommunikation, Public Relations und Stakeholder-Management des Departements. Sie verfügte mit 400 Mitarbeitenden und einem jährlichen Budget von 40 Millionen Franken über relevante Personal- und Finanzverantwortung. In dieser Funktion hatte sie strategische Organisationsentwicklungen und Change-Management-Prozesse durchgeführt, beispielsweise in der Stadtpolizei und mit der Zusammenführung von Feuerwehr und Zivilschutz. Nach der Freistellung des Departement-Vorstehers, des Departement Technische Betriebe und des Direktors Stadtwerke Winterthur ist sie mit einem effektiven Krisenmanagement und einer glaubwürdigen Krisenkommunikation eine Stabilisierung und das Wiedererlangen der Glaubwürdigkeit der Stadtwerke Winterthur gelungen. Barbara ist Dozentin und Autorin für strategische, politische und Regierungs- und Verwaltungskommunikation an der Universität St. Gallen, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften sowie dem Matz-Institut für Journalismus und Kommunikation. Sie ist im Stiftungsrat World Vision Schweiz und war unter anderem im Stiftungsrat beim Schweizer Polizeiinstitut, Verwaltungsratmitglied der Parkhaus AG sowie Präsidentin der Schweizerischen Konferenz städtischer Sicherheitsdirektoren beim Rettungsdienst Winterthur und Mitglied im Expertenpool Sozialpolitik der FDP der Schweiz. Wow, das ist eine Menge. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Schön, dass du da bist.
Danke, ebenso.
Ich freue mich sehr. Und wie immer die erste Frage, würdest auch du dich als eine der New Women bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Ja, wahrscheinlich würde ich mich mittlerweile so bezeichnen. Ich komme so aus einer Biografie, wo es für mich eigentlich keine New Women gab. Es gab für mich auch so im Sinne vom beruflichen Weg, sich durchsetzen, das machen, was man am besten kann. Keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Für mich war das immer einfach normal, dass die Frau ihren Weg geht, der Mann auch. Und ich habe dann so mit ungefähr erst plus minus 40 gespürt, dass es vielleicht doch gar nicht für alle genau gleich selbstverständlich ist wie für mich, sondern dass ich da offensichtlich so zu einer Party der New Women gehöre. Und da bin ich auch gerne dabei und unterstütze uns gegenseitig, dass wir da dranbleiben. Damit wir eben genau das leben, was ich eigentlich ganz normal und selbstverständlich finde.
Ja, das fand ich auch so spannend. Wir wollen ja heute mal ganz anders in all den anderen Podcasts über Politik und Gesellschaft sprechen, die Haltung von Frau in Politik und Gesellschaft. Und ich war so fasziniert, als du eben gesagt hast, ja, für mich war das völlig normal, gleichberechtigt unter Männern zu sein, bis ich dann halt in den Stadtrat reingewählt wurde. Und da veränderte sie nach 4 Jahren ja auf einmal ganz anders die Richtung. Magst du uns da ein bisschen reinholen?
Ja, also wie gesagt, ich bin da als Regierungsmitglied verantwortlich gewesen für sogenannte Blaulichtorganisationen, sprich für die Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz. Und ich habe da ganz gut und gern mit diesen Männern zusammengearbeitet. Selbstverständlich habe ich auch gemerkt, dass die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen, die da mit mir zusammenarbeiten, Männer sind. Aber das hat für mich, es spielt irgendwie überhaupt keine Rolle. Ich kann so gut mit Männern wie mit Frauen. Ich habe da meinen Job gemacht, fand das super cool. Ich sage jetzt mal, meine Führungsprinzipien zu leben und weiterzuentwickeln. Also beispielsweise war mir immer wichtig, dass ich nicht markieren muss als Chefin, sondern dass ich mit den nächsten Chefs gut partnere, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir alle unsere Stärken einbringen und gemeinsam die besten Lösungen für die Bevölkerung entwickeln. Und das haben wir dann gemacht, wir haben da unsere Projekte gemacht und da gab es für mich dann, das habe ich dir eben erzählt, so einen Augenöffner-Moment, wo mich bei einem ehemaligen Treffen, als ich da so ein bisschen erzählt habe, was wir im Laufe des Jahres entwickelt haben. Es war so Vorweihnachtszeit, Dezember, da gibt es jedes Jahr so eine Zusammenkunft von allen ehemaligen Chefs, Chefinnen des Departements, wo mir dann ein Mann so ein bisschen zurückgespiegelt hat nach meiner Rede, die ich gehalten habe, wie immer, professionell, locker, war irgendwie alles normal. Naja, das sei jetzt wirklich beeindruckend gewesen, was wir da gemeinsam im Departement erreicht hätten. Aber wahrscheinlich wird dieser Erfolg ja an meinem Vorgänger, einem Mann, liegen und kaum an mir. Und da habe ich dann schon ziemlich Bauklötze gestarrt, habe mir gesagt, jetzt beherrsch dich mal, behalt deine Lockerheit und dein Smile. Du stehst da gerade vor der Bühne, zeig nicht allzu aktiv deine Emotions, sonst kommt das vielleicht nicht so gut. Aber nimm das mal mit und reflektier mal, was der dir jetzt eben gerade gesagt hat. Und ich habe dann zwei, dreimal drüber schlafen müssen, bis ich realisiert habe, der hat tatsächlich irgendwie ein Bild im Kopf, dass wahrscheinlich Männer professionell arbeiten, gute Leistungen erzielen und dass wahrscheinlich bei Frauen das tendenziell nicht oder weniger gut vorstellbar ist. Und
Was
das
hat das, was,
mich
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja,
ja.
genau, das wäre jetzt so, was ist da genau in dir passiert, wenn du im Prinzip mal das Gefühl hast, ich wach gerade in einer völlig neuen Welt auf?
Ja, es ist in mir passiert, dass ich realisiert habe, ich komme selbst aus einer total aufgeklärten Biografie. Für mich gibt es diese Unterschiede nicht. Ich habe jetzt 40 Jahre so verbracht, dass ich Männer und Frauen genau gleich ernst, wichtig nehme, ihnen dasselbe zutraue. Und jetzt werden mir gerade irgendwelche Stereotypen gespiegelt, die offensichtlich immer noch die Wahrnehmung von vielen Leuten prägen. Und das ist für mich wie so ein Rückfall ins Mittelalter, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ so. Irgendwelche Vorstellungen im Kopf, die nichts mit Zahlen, Fakten und Verstand zu tun haben. Und irgendwie so, okay, dann ist es wirklich so. Der hat mir jetzt das gerade gespiegelt. Jetzt muss ich mal reflektieren, was das für mich überhaupt heißt. Und es gäbe ja theoretisch die Möglichkeit, dass ich von gewissen Leuten anders wahrgenommen werde, weil ich eine Frau bin als ein Mann. Und dann habe ich das dann wie so auf einer Metaebene reflektiert und habe dann beispielsweise jetzt einfach ein Beispiel einordnen oder besser einordnen können, zum Beispiel wie die Medienberichterstattung über mich als Frau und Regierungsmitglied anders läuft. Beispielsweise wurden da immer so Porträts gemacht vor den Wahlen, was die Leute erreicht haben, wie sie sehen, wie man sie wahrnimmt und so. Und dann wurde über mich so mit dem Titel und einem Bild eigentlich so Meta-Message-mäßig geschrieben, dass ich die Frau sei, die nie ihr Lächeln verliert. Dann habe ich gedacht, I'm so sorry, wir haben das gemeinsam erreicht. Wir haben dieses Departement weiterentwickelt und jetzt ist die Überschrift über mich, dass ich mein Lächeln nie verliere. Was hat das mit Führungskompetenz, mit Professionalität zu tun? Wie kommt einer überhaupt drauf, so einen Titel zu setzen? Habe ich das schon jemals von einem Mann gelesen? Nein. Und einfach habe überhaupt mal gemerkt, es gibt die Möglichkeit, dass die Berichterstattung möglicherweise so gefärbt ist, weil ich eine Frau bin. Und spannenderweise haben bei uns auf eidgenössischer Ebene gleichzeitig zwei Bundesräte neu begonnen. Elisabeth Bohm-Schneider, Frau, Albert Rösti, Mann. Und über die Frau war genau nach den ersten 100 Tagen wieder genau derselbe Titel, Stereotyp. Sie verliert ihr Lächeln nie, sie kann vor allem lächeln. Und der Mann, der lächelt genau ebenso viel, er ist auch so gelassen, strahlt das aus, ich komme nicht so schnell in Stress, aber er ist der Professionelle, Souveräne, der alles im Griff hat und so. Ich sage jetzt mal, ich nehme einfach diese Feedbacks jetzt wie anders wahr, seit ich so ein bisschen diesen Weckruf hatte. Was gibt es da, dass man Männer und Frauen verschieden wahrnimmt? Genau, voilà.
Was hast du dann daraufhin verändert in deiner Haltung?
Ich probiere mich im Kern einfach mich zu bleiben. Also sprich im Kern in meiner Haltung mir gegenüber einfach zu sagen, hey, ich war bisher professionell und ich bleibe weiterhin professionell. Ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht besonders durchsetzen, ich muss mich nicht beweisen. Ich möchte einfach als mich professionell, mit Methodenkompetenz, mit Menschlichkeit, mit partizipativer Führung und halt allem, was für mich wichtig ist, möchte ich weiterhin meinen Job professionell machen. Aber ich habe dann durch dieses Feedback gemerkt, dass es manchmal vielleicht tatsächlich hilfreich ist, wenn man so ein bisschen mehr markiert, ein bisschen mehr Stärke, Durchsetzungsvermögen, direktiver Führungsstil und so weiter auch markiert, weil, das habe ich dann auch dazugelernt mit diversen Lektüren und so weiter, weil es eben Leute gibt, Menschen, sage ich jetzt mal grundsätzlich, die das schätzen, wenn man direktiv ist, wenn man nicht groß partizipativ, was findest du, sondern wenn man einfach mal markiert, ich bin jetzt die Chefin, ich habe jetzt entschieden, so wird das jetzt gemacht. Und dass die wie so die Rezeptoren dann haben, aha, jetzt ist sie wirklich eine Chefin, jetzt muss ich das machen. Und dass ich wie, um das zu berücksichtigen und um mir selbst das Leben einfacher zu machen, halt zwischendrin, wenn ich merke, jetzt ist es wieder mal dran, dass ich auch, ich sage jetzt mal, dieses Instrument spielen kann, dass ich das auch kann, authentisch kann, aber dass ich es vielleicht ein bisschen mehr ausspiele, als ich persönlich jetzt das Bedürfnis hätte, weil ich bin nicht der Typ oder die Typin, die das Bedürfnis hat, anderen zu beweisen und zu zeigen, dass ich jetzt nicht bin. Ich bin das einfach und mache meinen Job und nehme die Leute mit. So,
okay.
So habe ich wie so mein Repertoire ergänzt und dazu gelernt, was ich da auch noch ausspielen kann, damit mich andere besser verstehen.
Wie hat sich das dann für dich verändert? Ich meine, die ersten 4 Jahre ging ja alles gut, bis halt zu dieser einen Kaderbesprechung, was du vorhin gesagt hast. Was glaubst du, was war dann in diesen 4 Jahren anders als das, was danach gekommen ist?
Ich denke, es hat vorher wie nachher gut funktioniert. Es hat sich inhaltlich oder materiell auch nicht wahnsinnig viel verändert. Ich habe einfach dazu gelernt in meinen Skills, was ich alles auch noch nutzen kann, damit man mich ernst nimmt und wir gute Lösungen finden. Also ich habe eigentlich einfach mein eigenes Kompetenzrepertoire ergänzt, das neu bespielt. Und ich sage es mal so, in-house, in meiner Organisation, die Leute, die mich erlebt haben und wirklich mit mir zusammengearbeitet haben, die haben mich von Anfang bis Schluss ernst genommen als Chefin. Also denen gegenüber musste ich das großmehrheitlich gar nicht beweisen. Also es ist wie überall, man sagt das auch bei der Lehrerausbildung oder so, du hast immer 80%, wenn du es gut machst, die kannst du abholen. Und 20% würden sich was anderes wünschen. Das ist wie immer so. Das ist wie, man kann nicht alle happy machen. Und vom Stereotyp her, weiß ich nicht, ob sich jetzt in den Folge 4 Jahren bei den Rezipienten wie den Journalistinnen oder diese Altkader, die mich einmal im Jahr gesehen haben, wirklich was geändert hat. Oder ob die halt dann auch einfach in ihren Bildern im Kopf bleiben. Aber ich würde jetzt mal sagen, gesellschaftspolitisch bleibt uns Frauen da leider, habe ich den Eindruck, noch ein Stück Arbeit und wir sind weiterhin eingeladen, dran zu bleiben und locker zu bleiben, im Bewusstsein, dass wir manchmal tatsächlich, würde ich jetzt mittlerweile sagen, nicht genau gleich ernst genommen werden wie Männer.
Ja. Definitiv, ansonsten würde es ja nicht die, ich nenne sie tatsächlich mal Gleichberechtigungsära geben, die ja seit einigen Jahren ganz krass ist, ne? Damals angefangen mit Emanzipation und heute ja auf ein ganz anderes Level gebracht. Für mich, das ist zumindest meine Erfahrung auch in meiner Arbeit, ich glaube, wenn Frau wirklich eine richtig kraftvolle innere Haltung für sich bekommt, das ist meine feste Überzeugung, und zwar eine feminine weibliche Haltung bekommt, die so stark ist, dass sie einfach extrem strahlt, dass dann Männer einfach auch viel weniger überhaupt auf die Idee kommen, mit solchen, ich nenne sie mal ganz bewusst, Spielchen beweisen zu müssen, dass sie doch die Herren im Hause sind. Das ist zumindest das, was ich sehe bei einigen dieser Frauen, die eben genau mit so einer kraftvollen Haltung da reingehen. Da merkt man, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit unserer Natur zu tun, da merkt man einfach, oh, okay, hier kann ich mein Spiel nicht ausspielen. Und das wünsche ich einfach den Frauen von heute, dass sie eben nicht, wie es ja in der Gleichberechtigungsszene, und wir reden ja öfter mal darüber, oder auch bei Diversity generell darum geht, dafür zu kämpfen, sondern einfach, so wie du es ja auch gemacht hast, du selber zu sein.
Genau. Also ich denke, ergänzen vielleicht zu dem, was ich gesagt habe, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe auch ergänzend noch wie so eine Arschcoolness, sage ich dem immer, entwickelt, dass es mir einfach noch egaler ist, was die Leute halt finden. Und wenn sie es halt nicht checken, dass ich eine kompetente Bürz mache, obwohl ich eine Frau bin, oh Wunder, dann sollen sie es halt nicht checken. Aber dass ich mich da auch gar nicht zu sehr anpasse. Und vielleicht noch, Klammer auf, und zu ergänzen zu deinem Ding, einfach als Ermutigung auch noch für die Ladies. Ich bin absolut bei dir mit deinem Ansatz, dass die innere Stärke und dass sie sich selbst sein, das ist das A und das O. Und gleichzeitig habe ich schon sehr viele Frauen erlebt, die genauso sind und trotzdem phasenweise in ihrem beruflichen Leben ganz komische Phasen oder Interaktionen mit Männern erlebt haben, dass sie ausgelassen werden, dass die Chefs sie weniger ernst nehmen als die männlichen Kollegen, dass man in den Sitzungen den Männern besser zuhört als ihnen. Und dann würde ich einfach wie zurückspielen, lass dich nicht entmutigen, beziehungsweise mach dir auch nicht Vorwürfe, dass du jetzt noch zu wenig bei dir bist. Und, ne? Weil das sind häufig sind die Frauen eigentlich selbstbewusst, sondern die sagen, hey, die checken es einfach nicht und vielleicht nie, ist mir egal, ich mache meinen Job weiter, beziehungsweise ich bleibe professionell dran, beziehungsweise möglicherweise ich ergänze noch meine Skills oder halt dann irgendwann, das machen ja dann viele Frauen auch, dass sie irgendwann sagen, es ist mir einfach zu doof, dann ziehe ich am nächsten Ort, wo diese Spiele eben nicht gespielt werden, weil da kann ich mehr beeinflussen. Also das ist auch was ich bei Frauen, ich bin vorsichtig mit Stereotypen, ja, es kann auch mal anders sein, aber bei Frauen, die möchten halt häufig dann schon auch wirklich ein gutes Ergebnis liefern. Und bei Männern habe ich manchmal den Eindruck, ihnen genügt es, wenn sie Macht haben, den Chefposten haben, ein bisschen sein können, aber sie sind weniger ehrgeizig, wirklich dann auch gute Ergebnisse zu Boden zu bringen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da habe ich auch viele extrem kompetente Frauen beobachtet in höchsten Führungsstufen, die so nach 2, 3 Jahren, wenn sie merken, das ist so ein ungut geprägtes Umfeld mit so komischen Vorurteilen, dass sie sich sagen, hey, ist mir zu doof, ich wechsle. Es gibt ja genug Arbeitgeber, wo man sich voll ausleben kann und wo die Chefs, Chefin, das Unternehmen auf die Skills wartet und happy ist mit so ein paar Frauen, ja.
Ja, und es sind ja genau die Unternehmen, die dann eben noch erfolgreicher werden, weil sich dann eben die Frauen reinholen, die sowieso schon super erfolgreich sind.
Genau.
Und die sich dadurch natürlich in diesem neuen Umfeld nochmal anders ausleben können und damit logischerweise auch nochmal bessere Ergebnisse hervorholen. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ich möchte aber natürlich noch in unserer Zeit auf das Hauptthema kommen, warum ich dich ja unbedingt auch im Podcast haben wollte, nämlich das Thema Frau in Politik und Gesellschaft und was sich gerade verändert. Ich hatte einen Post von dir gelesen, als du den ehemaligen Bundeshausjournalisten in der Schweiz, den Markus Häfliger, zitiert hast, nämlich mit der Aussage, und das ist ja auch der Titel des Podcasts, wir leben in einer Krise der Wahrheit. Und da möchte ich tatsächlich tiefer drauf eingehen, weil ich mich beispielsweise über den Yuval Noah Harari, der ist ja israelischer Historiker, sehr, sehr bekannter Historiker, hat Weltklasse Bücher geschrieben, auch eben sagt, im Krieg und in totalitären Systemen geht es niemals um die Wahrheit, sondern lediglich um Ordnung. Lass uns mal in diese Krise der Wahrheit reingehen, weil ich mag mal behaupten, jeder merkt, dass in Politik und Gesellschaft wir genau an diesem Punkt sind. Was magst du uns darüber erzählen, über deine Erfahrung und wie du damit in deinem Unternehmen auch mit umgehst?
Also erstmal war ich richtig beeindruckt, dass Markus Häfliger als Journalist, der da das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat, Effektiv kommunizieren als Verwaltung, dass das in seinem Vorwort seine Hauptmessage war, dass er sich diese Wahrheit wünscht, diese Wahrhaftigkeit. Ich wäre da nicht so drauf gekommen, Weil ich mich mittlerweile möglicherweise ein Stück weit auch schon fast daran gewöhnt habe, nicht, dass die Leute unwahr kommunizieren, aber dass man so ein bisschen sich bei den Facts und Figures bedient, die einem halt dienen. Einerseits und andererseits war ich natürlich auch, ich sage jetzt mal, ich das Journalistinnen ebenso zurückspiegeln würde. Weil ich von der anderen Seite natürlich häufig auch erlebt habe, dass Medien sogenanntes Campaigning betreiben, also im Sinne von, man ist in der richtigen Partei, man macht die richtigen Äußerungen, dann wird man bejubelt. Und wenn man nicht ganz so diesen Mainstream oder im Journalismus meist vertretenen Richtungen betrifft, dann werden dann auch Dinge ausgeblendet, die einem nicht passen oder man wird so in eine Ecke geschoben. Also von daher fand ich das irgendwie noch spannend. Ups. Jetzt spiegelt das ein Journalist. Und natürlich, also für mich ist Wahrhaftigkeit, vielleicht bin ich da naiv und auch irgendwie rückständig oder zu aufgeklärt oder zu reformatorisch, aber Faktenwahrheit und Wahrheit ist für mich irgendwie die absolute Basis jeglicher Kommunikation, ja, Faktenorientierung. Und Professionalität. Und das ist eine Kernaussage in meinen Beratungen, die ich mache im professionellen Kontext von politischer Kommunikation und Regierungs- und Verwaltungskommunikation, dass ich sage, hey, überlegt euch zuerst mal, was ist denn eigentlich? Was ist, also wenn du politisch aktiv bist, wir haben im Moment die Verhandlungen Schweiz-EU abgeschlossen. Wenn man so Verhandlungen aufnimmt, gibt es ja ein Problem, was man lösen will. Irgendein Auslöser, dass man findet, wir müssen irgendwas machen. Was ist denn die Ausgangslage? Ich nehme jetzt das Beispiel. Schweizer EU sind eine Wertegemeinschaft. Die Schweiz ist im Zentrum der EU. Wir haben Menschen, die hin und her reisen, wandern, arbeiten, einkaufen auf beiden Seiten der Grenzen. Wir haben eine riesen gegenseitige Wirtschaftsleistung. Wir haben auch die Verträge irgendwie vor 20 Jahren das letzte Mal abgeschlossen. Irgendwie ist es normal, dass man zwischendrin dann ein Update macht, weil wir möchten ja weiterhin gute Entwicklungen haben oder gute Beziehungen haben. Wir möchten ja diese Stabilität. Also machen wir ein Update in diesen Verträgen, in den bestehenden und nehmen ganz neu dazu, wo es etwas hilft, zum Beispiel beim Strom für die Stromstabilität. Also überleg dir, was ist denn das Problem, was ist das Ziel und wie kommen wir dahin? Und dann mach eine einfach verständliche, aber faktenbasierte Kernbotschaft, warum, wozu und wie machen wir es. Und ich sage dann immer, hey, und ihr müsst das faktenbasiert erzählen, aber bitte so einfach, dass sich das Tier Siranus am Abend bei mir immer noch schnell so in zwei, drei Sätzen erzählen könnte. Weil die Menschen, die beschäftigen sich ja nicht Tag und Nacht mit Politik. Für die ist es etwas brutal Komplexes und erst wenn es so einfach verständlich ist, dass ich das hören und mit dir darüber reden kann, hilft mir das für meine Meinungsbildung. Also sprich, für mich sind wie die beiden Elemente Wahrhaftigkeit, Einfachheit und Verständlichkeit und wahrscheinlich, ich sage jetzt mal Neudeutsch in der Kommsprache, sagen wir dem dann Storytelling, also wirklich eine Geschichte erzählen, warum machen wir das, warum müssen wir uns bewegen, wohin wollen wir uns bewegen und wie bewegen wir uns denn? So eine Story muss drin sein. Und wir sehen jetzt ja gerade an diesem Beispiel, dass da Stereotypen bedient werden, die ich kann es wirklich als aufgeklärte Person nicht nachvollziehen, die dann irgendwie lauten, ja, wir, die Schweiz, wir allein abgeschottet und die Ausländer gibt es für mich schon mal nicht, die sind irgendwie einfach schlecht und wir müssen uns schützen und die Zuwanderung steuern. Das ist ja alles okay, aber der zweite Teil der Story, dass es nämlich wunderbar ist, dass so viele spannende Leute da sind mit ihren Begabungen und dass wir beispielsweise Gastroszene, Altersheime, Spitäler schließen könnten, wenn wir nicht so Leute auch da hätten, die bei uns arbeiten. Dieser Teil der Story wird dann nicht erzählt und die Chancen, die zur Story gehören. Und so dieses, ich sage jetzt mal, dieses Angstmachen auf Schwarz-Weiß-Stereotypen spielen und mobilisieren mit der Angst. Damit habe ich ich jetzt als Mensch wirklich wahnsinnig Mühe, und da habe ich auch jetzt in meinen Beratungen, neben ich berate vor allem Regierungen und Verwaltungen, habe ich schon den Anspruch, die Regierung, die muss da eine andere Ebene bespielen. Die muss das Allgemeinwohl berücksichtigen und einfach verständlich und faktenbasiert analysieren und dann sagen, also in den Lead gehen, Leadership übernehmen und sagen, warum wollen wir was bewegen? Ergänzt
Ja.
vielleicht noch logischerweise, das wissen wir auch, die Leute, die rezipieren dann nicht nur auf Fakten, das sind wenige Leute, die rein analytisch funktionieren, sondern es gibt auch die soziale Reputation, das empfinde ich immer noch als glaubwürdig. Was ist so der erste Eindruck? Logisch, das gehört dann auch zum professionellen Kommunizieren, dass man das auch berücksichtigt. Aber so das Zurückfallen aus Angst in diese alten Stereotypen, das beschäftigt mich schon, macht mich irgendwo traurig und nachdenklich. Und ich sage mir dann jeweils, wir hatten eigentlich schon andere Phasen, wo wir aufgeklärt unterwegs waren, gute Bildung wichtig fanden und eben überlegen und dann gute Lösungen entwickeln, eigentlich so das Ziel und der Weg war, ja.
Und das ist ja genau der Punkt, wenn wir uns das anschauen. Jetzt bin ich natürlich mehr, auch wenn ich schon seit langer Zeit in Spanien lebe, aber trotzdem mehr auch im deutschen Bereich unterwegs. Aber ich glaube, das nimmt sich gar nicht so viel, wenn man sich eben anguckt. Dann scheint ja bei den sozialen Medien spricht man ja so schön vom Empörungsalgorithmus. Dann scheint er ja auch in die Politik mit eingezogen zu sein, dass je mehr man sich empört, sei es über die Migrationspolitik oder irgendwelche anderen Dinge, je mehr man polarisiert, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt man mit dem, naja, je nachdem, Vor- oder Nachteil, dass nachher entsprechende Parteien dann auf einmal viel, viel mehr auch ins Licht rücken. Wie siehst du
Absolut.
das, was das Ganze angeht und welche Gefahr oder auch Chance liegt da drin?
Also das ist so, du kannst eigentlich dir immer überlegen, was verfolgen die Leute jetzt für Ziele. Und wenn jemand diese Angst bewirtschaftet, so polarisierende Schlagworttitel macht, dann geht es meist um Wahlkampf. Also seine eigene Partei zu stärken, mehr Stimmen zu haben, mehr Leute dann in der Regierung oder im Parlament zu haben. Das ist aber ein ganz anderes Ziel als, oder es kann indirekt auch dem Ziel dienen, komme ich dann noch drauf, aber das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass die Parteien, die gewählten Politikerinnen im Parlament und in der Regierung die bestmöglichen Lösungen für die Menschen und die austariertesten Lösungen für die Menschen, die dann auch breit mitgetragen werden, breite Akzeptanz finden, dass sie die erarbeiten. Und dann erzählen, warum sie das so machen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Und insofern hab ich es ja gesagt, das macht mir Sorgen, dass viele auf dieser Angstmacherei stehen bleiben. Was ich aber als Positives rausnehme und ich auch immer wieder finde, muss ich mich selbstkritisch hinterfragen, müssen sich alle, die Politik machen, selbstkritisch auch hinterfragen. Ich denke, manchmal nehmen schon gewählte Politikerinnen und Politiker oder sie laufen Gefahr, dass sie die echten Probleme der echten, richtigen Menschen, die in einem normalen, echten Alltag stehen, 40 Stunden oder noch mehr arbeiten, um knapp durchzukommen, und das ist die Realität von vielen Menschen, dass sie deren Ängste irgendwie nicht mehr spüren, nicht mehr ernst nehmen. Nehme das Beispiel Klimapolitik, da bin ich 100% dabei, da bin ich dafür. Ich sehe absolut, wir müssen Verantwortung übernehmen für unseren Planeten. Und wenn das so ist, dass wir Mitverantwortung haben für die Klimaerwärmung, wenn wir sehen, wie die Bergstürze, die Überschwemmungen alles kommen, ist es auch unsere Verantwortung, hier Lösungen zu finden. Gleichzeitig müssen wir auch berücksichtigen, dass es für manche Menschen überhaupt nicht einfach egal ist, ob ihr Benzin jetzt x-fach teurer wird. Dass sie vielleicht auch nicht alle die Alternativen haben mit Tram, ÖV, Bahn, weil sie Nachtschicht haben, weil sie früh, weil sie auf dem Land wohnen und so weiter. Oder Heizungsersatz. Ich habe jetzt jenste Beispiele gehört. Also das letzte war eine alte Frau, die musste ausziehen, weil die hätte die Heizung erneuern müssen. War schon pensioniert, hat keinen Bankkredit mehr gekriegt. Die musste ausziehen. Sie konnte die Heizung nicht ersetzen. Sie musste das Haus verkaufen, neue Leute einziehen. Einfach die Realität, was richtige Menschen beschäftigt, die vielleicht wirklich noch ein bisschen ernster nehmen und nicht nur so theoretisch schönfärberisch irgendwie im Luxusbereich irgendwelche schöne Dinge verwirklichen. Für mich ist das schon auch ein bisschen ein Appell, dieses Retro in dieses Schwarz-Weiß und in diese Angstmacherei, dass es da auch Akteure gibt, die wie so halt super laut jetzt auf diese Probleme aufmerksam machen. Und da sehe ich es als Aufgabe eben der Aufgeklärten, zu denen sehe ich mich jetzt, dass wir diese Probleme wirklich ernst nehmen und für die auch Lösungen erarbeiten oder auch an die denken bei den Lösungen.
Und wenn man dann halt tatsächlich guckt, dass die Steuergelder über Benzin, Strom oder ähnliches, die dann eingenommen werden, gar nicht für die Klimageschichten eingesetzt werden, muss ich mir natürlich als Wähler auch die Frage stellen, hä? Wofür ist das Ganze da? Wenn nachher die Gelder für den Krieg oder für ähnliches eingesetzt wird, frage ich mich natürlich, wozu zahle ich dann mehr Geld an Benzin, an Strom, an Gas oder ähnliches, wenn es gar nicht für die Klimaverbesserung eingesetzt wird? Wie siehst du das?
Ja, also das ist jetzt die Frage der Wahrhaftigkeit. Wenn dir zuerst erzählt wurde, dass man das Geld fürs Klima nutzt, wir sind wieder beim Thema, dann geht die Glaubwürdigkeit verloren, wenn es nicht so ist. Und ich sage jetzt mal, logischerweise, die Welt verändert sich. Wir leben in der sogenannten VUCA-Welt, wo sich alles super schnell verändert, Ambiguity, Komplex, na. Auf den Ukraine-Krieg hat niemand, wirklich niemand von uns gewartet. Es hat auch niemand damit gerechnet. Und ich sage jetzt mal, wenn da Experten dann drauf auf die Analyse kommen, hey, das ist eine ernsthafte Bedrohung und wir müssen auch in diesem Politikfeld jetzt nachholen bzw. Gelder sprechen, dann kann man mir als Wählerin das gerne erklären und sagen, warum war es wo. Und warum vielleicht etwas anders ist oder warum sich der Plan ändert. Das ist ja wie, das ist halt real life, oder? Man macht mal zum Zeitpunkt eine Analyse, dann kommt was Neues, aber dann muss man das erzählen und glaubwürdig erzählen. Und dann kann ich als Wählerin, als Empfängerin der Botschaft noch entscheiden, macht auch jeder, finde ich das jetzt glaubwürdig? Vertraue ich der Person oder ist es jetzt einfach bla bla? Und da kann man wahrscheinlich zu beiden Fazits kommen.
Absolut. Und ich glaube, da können wir auch noch richtig tief einsteigen. Was wir heute leider nicht schaffen, vielleicht ein anderes Mal, aber ich möchte ganz kurz das letzte Thema noch ansprechen. Nämlich, wir hatten auch über neue Führung gesprochen, die eben auch die jungen Menschen abholt. Und wenn wir uns die junge Generation ja heute angucken, die ja so wieder mal so ganz anders ist als das, was unsere Generation noch angeht, was glaubst du, wie müsste man die Führung tatsächlich verändern, damit eben die jungen Menschen auch abgeholt werden, damit sie vielleicht auch gesellschaftspolitisch mal wieder unterwegs sind und nicht so eine Scheiß-Egal-Haltung einnehmen? Was müsste man verändern?
Also erstmal möchte ich der jüngeren Generation Kränzchen winden. Ich weiß, dass immer so die ältere Generation findet, als wir noch jung waren, dann na, war noch alles gut, na, und die heutige Jugend, oder ich weiß einfach, es gibt dieses Stereotyp, das kann man bei ihm schon Zitate lesen. Und ich finde einfach, ich bin brutal beeindruckt von jungen Menschen um die 20. Also ich hatte gerade gestern mit einem Start oder vorgestern mit einem Start-up, der KI-mäßig etwas super Cooles entwickelt. Also ich meine, die sind krass. Die sind, was Social Media und all das angeht, beispielsweise kann ich von denen nur lernen und staunen. Oder auch so, es gibt so diese große Szene mit dieser, eben diese Startup-Szene und sagen, hey, ich habe keine Lust mehr in einem großen Unternehmen, in einer Verwaltung, ich mache mein eigenes Business, ich habe meine Ideen. Na, finde ich super cool. Gut, und da wären wir auch gleich beim Punkt. Ich würde sagen, junge Leute, die fit sind, die was erreichen möchten, die was leisten möchten, die lassen sich nicht mehr so viel bieten, wie wahrscheinlich wir, meine Generation, als wir noch jung waren, uns bieten lassen haben. Also sprich, wenn die größeren Unternehmen sich im Leeren drehen, wenn es keine gute Führung gibt, wenn die Messages nicht glaubwürdig sind, also wenn die Produkte nicht behebelt, nicht gut sind, nicht überzeugen, oder wenn die Führungspersonen einfach, weil sie Chefs sind, finden, sie bestimmen jetzt mal, wie es läuft, oder sie bestimmen gar nichts, sondern sie setzen mal rum und dann denken davon, lassen sich die Jungen begeistern, das funktioniert absolut nicht. Also die sind total clever, die sind zum Teil besser als meine Generation. Die wollen wirklich, die haben den Wunsch nach Sinnhaftigkeit und nach sinnhafter Arbeit. Und wenn das nicht passt, dann gehen die. Also die sind überhaupt nicht mehr so stark oder nicht, es gibt immer auch alles, aber nicht unbedingt sicherheits- und monetär getrieben, sondern die sagen, hey, ich möchte was Sinnvolles machen, bietet mir das Unternehmen diese Chance, kann ich mich einbringen, kann ich meine Begabungen einbringen, schaffe ich einen echten Mehrwert, cool, dann bin ich part of the team. Noch so gern, dann bin ich bei der Mannschaft dabei, lass uns unseren Match spielen. Wenn sie aber sehen, dass da viel Leerlauf ist, wenig Unfähigkeit drum ist, eben keine Glaubwürdigkeit, das habe ich sehr, sehr stark beobachtet, dann sind die ziemlich schnell weg. Und mindestens in der Schweiz ist der Arbeitsmarkt so, dass die Leute auch schnell was Neues finden. Wir haben Fachkräftemangel plus wir haben diese Diversität, eben diese ganzen Online-Tools, wo du deine Dienstleistungen online anbieten kannst, wo du dich halt sehr schnell auch selbstständig machen kannst. Und da, denke ich, ist ein riesiger Wandel am Laufen. Da ist vielleicht in der Theorie schon viel Erkenntnis auch da. Zum Teil gibt es auch Unternehmen, die schon die Arbeitskultur so angepasst haben, dass ihr Unternehmen attraktiv ist für diese jungen Power-People. Es gibt aber auch Unternehmen, die sind nach meiner Beobachtung noch nicht wirklich erwacht. Die werden mal ein Problem haben, weil die guten Leute gehen und die weniger guten oder sicherheitsaffinen, die bleiben dann. Und dann hast du irgendwann mittelfristig mal eine Negativauswahl an
Auf
Angestellten.
jeden Fall. Vor allen
Das
Dingen, weil ich meine, unsere Generation, ne, die Babyboomer, die sind halt demnächst weg. Da, und wenn dann keine Jungen mehr nachkommen, dann geht die Kreativität verloren, geht die Innovationskraft verloren und damit natürlich irgendwann auch das Unternehmen. Barbara, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Es
Hat Spaß gemacht.
fällt mir schwer, jetzt aufzuhören, aber wir kommen nicht drum herum. Wo findet man dich? Draußen in der Online-Welt und wenn man mehr über dich wissen will.
Man findet mich auf LinkedIn, einfach Barbara Günthert Meyer eingeben. Dann ist man sofort mit mir vernetzt und meine Homepage für meine Beratungen für Frauen, für Regierungen, Verwaltungen, für Unternehmen auch eben für Verwaltungsratsmandate, die lautet www.umsetzung.ch und die drückt aus, gut denken, kommunizieren, aber dann die Dinge auch tun, von denen man redet. Deshalb Umsetzung auch tun. Voilà, das
Yes.
wäre die Message, die mit meiner Homepage verbunden ist.
Sicherlich auch das Wichtigste und sicherlich auch eine schöne Botschaft. Wenn wir nicht in die Umsetzung gehen, dann wird die Politik unglaubwürdig, dann werden Unternehmen unglaubwürdig und dann wird jeder Einzelne auch unglaubwürdig, der irgendetwas sagt und es dann eben nicht tut. Ne? Make it until you fake it. Auch schön. Nein, natürlich genau anders. Es geht wirklich darum, das, was man sagt, auch in die Umsetzung zu bringen. Dann kommt tatsächlich auch Wahrhaftigkeit. Wir bringen alles in, natürlich deine Links alles in die Shownotes rein, damit jeder für sich auch gucken kann. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Heute also mal ein ganz anderer Podcast, auch wenn wir normal eingestiegen sind, dann aber in die politische Welt. Dafür danke ich dir sehr, weil ich glaube, dass das gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Gerade Gesellschaftspolitik darf wieder viel mehr auch in die Köpfe der Menschen reingehen. Da darf ich mir selber auch an die eigene Kandare packen, weil mich hat das früher auch nie interessiert. Aber ich merke jetzt, wir kommen einfach nicht drum herum. Von daher schön, dass du hier gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Dir, liebe Zuhörerin, danke ich dir, dass du hier heute mit dabei gewesen bist. Und ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere von der Barbara auch mitnehmen konntest. Ich wünsche dir wie immer ein ganz wundervolles Wochenende. Hab eine tolle Zeit, genieße dich, genieße das Leben und wie du das, Barbara, eben auch zu den jungen Menschen gesagt hast, es geht um Sinnhaftigkeit. Ich wünsche dir sehr, dass du deinen Sinn im Leben gefunden hast. Nächste Woche geht's weiter mit einem nächsten Interview. Barbara, nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So, wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.